NDR Info. Forum am Sonntag.
Das war so ganz in der Anfangszeit. Bei uns fiel ein Schüler auf, der immer sehr in sich gekehrt war. Und dieser Junge, wenn es um besondere Lautstärke ging, Feueralarme, Feuerprobealarme, ein lauthupendes Fahrzeug oder ein schreiender Mitschüler oder sowas, dann verfiel der praktisch in so eine Trance. Er war nicht mehr ansprechbar und musste dann erstmal langsam wieder aufgebaut werden. Und bis wir dann überhaupt erstmal erfahren haben, was überhaupt los war, warum dieser Schüler so reagiert. Und da hat uns natürlich die Fortbildung dann auch zugeholfen.
Neue Heimat Norddeutschland. Hilfe für traumatisierte Flüchtlinge. Eine Sendung von Brigitte Lehnhoff.
Die berufsbildende Schule 2 im ostfriesischen Aurich. 1800 Jugendliche bereiten sich dort vor auf gewerbliche, technische und hauswirtschaftliche Berufe. Unter den Schülern sind mittlerweile auch 80 Flüchtlinge.
Also bei uns begann das Ganze praktisch im Herbst 2015. Nach den Herbstferien standen auf einmal innerhalb, ich sag mal, der ersten 3 Wochen um die 40 Flüchtlinge hier bei uns in der Schule und baten um Aufnahme. Und wir haben überlegt, wie können wir was für diese jungen Menschen tun?
Erinnert sich Schulsozialpädagoge Frank Heibelt. Schnell stellte sich heraus, dass einige der neuen Schüler besondere Zuwendung brauchten, weil sie durch schreckliche Erlebnisse traumatisiert worden waren.
Der Begriff Trauma stammt aus dem Griechischen und bedeutet Wunde. Als Trauma wird eine schwere körperliche oder seelische Verletzung bezeichnet, verursacht durch Unfälle, Erkrankungen, Naturkatastrophen, durch psychische, körperliche oder sexuelle Gewalt, durch Verlust oder Vernachlässigung.
Solche extremen Belastungen liegen außerhalb der normalen menschlichen Erfahrung. Die Stressverarbeitung funktioniert deshalb auch nicht wie gewöhnlich. Der Körper schaltet um auf Schutzmechanismen, die auf Außenstehende irritierend wirken. Traumatisierte Menschen können zum Beispiel wie erstarrt wirken oder sie laufen innerlich auf Hochtouren, sind gereizt und schreckhaft. Dieses Verhalten kann auch später durch äußere Reize wieder provoziert werden. Das alles ist Frank Heibelt bekannt. Der Schulsozialpädagoge hat häufig auch mit deutschen Jugendlichen zu tun, die traumatisiert sind, etwa durch häusliche Gewalt oder sexuellen Missbrauch.
Aber der Bereich der Flüchtlinge ist ganz was anderes, da wir ja mit den Möglichkeiten der Sprache erstmal so nicht arbeiten können wie mit den deutschen Jugendlichen, sage ich mal so. Und für einen Jugendlichen, der jetzt zum Beispiel aus Eritrea kommt, ist es natürlich ein ganz neues System. Und sie kennen auch nicht das persönliche Gespräch, dass man sich mit einem Schulsozialpädagogen zusammensetzt und praktisch seine Probleme offen macht. Und das war eben eine ganz neue Erfahrung, dass man über diese herkömmlichen Beratungsstrategien, die wir so haben, eben nicht mehr an diese Jugendlichen rankommt. Dass man eben andere Strategien entwickeln musste.
Wichtige Impulse dafür gab eine mehrmonatige Weiterbildung der Hochschule Emden-Leer im Frühjahr 2016. Dozenten informierten zunächst über die Herkunftsländer der Geflüchteten und die Verhältnisse dort. Dieses Wissen schärfte das Bewusstsein für die kulturellen Unterschiede und den Blick für das Naheliegende.
Wir sind auch mal in den Supermarkt gegangen und haben mal geguckt, so was bietet ein Supermarkt an. Wir haben auf dem Weg dorthin geguckt, was bedeutet Straßenverkehr in Aurich, welche Gefahren sind hier in der Stadt. Das sind so Kleinigkeiten und man versucht das dann zu erklären und man kommt ins Gespräch, sage ich mal so. Und darüber entwickelt sich das Vertrauen.
Auch Annika Smith, damals noch Mitarbeiterin im Jugendamt des Landkreises Leer, hat die Weiterbildung besucht.
Die war wirklich gemünzt auf das Erkennen zwischen psychischer Belastung und Traumatisierung als solcher. Man neigt dann ja als Otto-Normalverbraucher doch dazu zu sagen, jeder ist irgendwie traumatisiert, wenn man sich vorstellt, was da alles so passiert ist. Und aus dieser Haltung herauszukommen, dafür hat auf jeden Fall die Weiterbildung eine entscheidende Rolle gespielt.
Etwa 270.000 Geflüchtete beantragten in den vergangenen 3 Jahren Asyl in Norddeutschland. Schätzungen zufolge ist mindestens jeder 4. Flüchtling traumatisiert, einige Experten meinen sogar jeder 2. Fest steht, dass die Folgen nicht verarbeiteter Traumata in vielen Einrichtungen für Probleme sorgen. In Kindertagesstätten und Schulen, in Wohnheimen, Beratungsstellen und in Behörden.
Durch diese Geschehnisse, ja, und die Herausforderungen, die zu bewältigen waren, ist das Thema kurzfristig aufgekommen. Aber es ist, glaube ich, kein Thema, das gesellschaftlich wirklich in einer gewissen Breite gehört werden möchte.
Erik Mürel, Professor für Sozialpädagogik und ehemaliger Vizepräsident der Hochschule Emden-Leer, begründet seine Skepsis so.
Das gesamte Gebiet der Traumatisierungen, das war ja schon nach dem Ersten Weltkrieg so, das ist jetzt auch nochmal, wenn ich an die Traumatisierung der Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten in Afghanistan und anderen Kriseneinsätzen denke, ja, jeder wird sagen, wir müssen diesen Menschen helfen, ja. Aber eigentlich, wenn man sich diesem Thema der Traumatisierung auch durch häusliche Gewalt, ja, wie kann man es sagen, es hat so einen Stachel im Fleisch, ja, den die Menschen vielleicht lieber gerne ignorieren oder tabuisieren, anstatt sich offen diesen Problematiken in der Gesellschaft zu stellen.
Hannover, die Innenstadt nahe Marienstraße. Hier hat das Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen seinen Sitz. Der Verein ist Träger psychosozialer Zentren in der Landeshauptstadt und in Göttingen. Beratungsangebote gibt es unter anderem auch in Oldenburg und Osnabrück. Im Zentrum in Hannover trifft sich an diesem Nachmittag die Freizeitgruppe. Wo sonst Besucher der offenen Sprechstunde auf einen Termin warten, sieht es nun aus wie im Atelier. Zusammengestellte Tische sind mit Folie abgedeckt, darauf aufgeklappte Tuschkästen und Gläser mit Wasser. Aber nicht jeder mag zum Pinsel greifen.
Mama, würdest du Bauklötze sägen?
Ja.
Für Kinder, ne? Mhm. So zum Spielen. Ja. Komplett quadratisch. Also, wie viel ist das? 3,5 Zentimeter.
Ja, ja.
3,5. Das heißt, immer
3,5.
Vielleicht 5 Stück.
Mhm.
Ja?
Okay.
Psychologe Nassim Wendt leitet den Klienten an. Wie die anderen 4 Männer, die gekommen sind, kann er kaum Deutsch. Signalisiert aber durch den übergezogenen Blaumann, dass er anpacken möchte.
Also hier in der Gruppe kommen vor allem Männer zusammen, um vor allem handwerklich zu arbeiten. Wir bauen viel aus Holz, haben ein Vogelhäuschen gebaut, machen aber heute zum Beispiel auch so malerische Arbeiten, machen Spielbretter für Kinder, die wir selbst gestalten. Es geht auch wirklich darum, dass es eine sinnvolle Arbeit ist für die Menschen, die hierher kommen. Sie sehen, die Sachen werden genutzt und gebraucht. Also es ist tatsächlich auch so ein Geben und Nehmen, was hier stattfindet.
Eine Etage über dem Gruppenraum arbeiten Ärzte und Therapeuten. Zum Team gehört auch Gisela Pentiker, Allgemeinärztin im Ruhestand aus Otterndorf, Mitbegründerin des Netzwerks und seit vielen Jahren in der niedersächsischen Flüchtlingsarbeit engagiert. Erschöpft lässt sich die 69-Jährige in einen blauen Ledersessel fallen. Viele Ratsuchende haben ihr heute in dem kleinen Sprechzimmer gegenüber gesessen. Die meisten stammen aus Afghanistan, Syrien oder dem Irak.
Und wenn die Leute zu uns kommen, jetzt hier in die Sprechstunde, dann mache ich am Freitag immer Aufnahmegespräche mit. Das heißt, wir nehmen Personalien auf und hören uns an, was das Problem ist und überlegen, wie wir den Leuten helfen können oder ob wir sie gegebenenfalls weiterschicken zu einer Beratungsstelle oder zu einer anderen Stelle.
Manchmal stellt sich zum Beispiel heraus, dass es eigentlich um rechtliche oder andere Alltagsfragen geht. Die Aussagen deuten meistens aber darauf hin, dass die Klienten psychisch extrem belastet sind. Dauert dieser Zustand schon länger an, kann der Grund ein nicht verarbeitetes Trauma sein.
Also die meisten klagen über Konzentrationsstörungen, über Schlafstörungen, über Panikattacken, über Ängste, vor allen Dingen auch über Wutanfälle. Also es gibt ganz viele verschiedene Symptome, die uns die Leute schildern. Also sie erleben Veränderungen an sich, die sie nicht kennen. Ich bin immer ein geduldiger Mensch gewesen, ich habe meine Kinder lieb gehabt und jetzt schreie ich die an, schlag sie und das will ich ja gar nicht. Was passiert mit mir?
Die Berater versuchen zu vermitteln, dass diese Veränderungen erklärbar sind und dass mit Hilfe einer Psychotherapie die Rückkehr zu einem normalen Leben möglich ist. Doch zunächst geht es darum, Vertrauen aufzubauen. Menschen, die Kriegsgewalt miterlebt haben, im Gefängnis gedemütigt oder gefoltert wurden, die in Lager eingepfercht waren, haben kein Vertrauen mehr, weder zu sich selbst noch zu anderen. Das bekommen auch die Berater zu spüren.
Ja, manchmal der Patient sagt, nein, ich will nicht das sagen. Meine Erfahrung ist geheimlich und ich will nicht sprechen darüber. Und ich gebe ihm einen anderen Termin, vielleicht spricht er. Vielleicht.
Rima Kaluil arbeitet als arabisch sprechende Psychologin beim Netzwerk. Aus Syrien floh sie zunächst nach Ägypten, von dort in die Türkei und dann über das Mittelmeer nach Deutschland. Die 50-Jährige kann also nachvollziehen, was viele Klienten erlebt haben. Um ihnen aber helfen zu können, müssen die Männer und Frauen etwas über sich erzählen.
Manchmal benutze ich Lebenslinien und das manchmal hilft sehr. Lebenslinien ist wie, wann Geburtstag, zur Schule gehen, vielleicht zu Abitur oder zur Arbeit und dann verheiratet. Und das ist mit genau Datum. Und wir versuchen zu nehmen, was passiert in dieser Periode von ihrem Leben.
Dass man also die sogenannten Ressourcen versucht zu finden. Was ist deine Stärke? Was hast du in der Zeit erlebt? Warum ging es dir da gut?
Um das Trauma selbst geht es in solchen Gesprächen noch gar nicht. Bis Klienten ihre Erlebnisse mit psychotherapeutischer Hilfe überhaupt anschauen und bearbeiten können, vergehen oft Monate. Auch Frank Heibild, Schulsozialpädagoge in Aurich, hat deshalb erst spät erfahren, was einen der neuen Schüler traumatisiert hatte.
Wir haben dann in den Gesprächen erfahren, dass dieser Junge im Herkunftsland mitbekommen hat, wie das Dorf nachts überfallen worden ist. Und dieser Schüler mit seiner Schwester gemeinsam das Haus verlassen konnte durch einen Hinterausgang und hat dann aus der Entfernung mit ansehen müssen, wie auch Familienmitglieder erschossen worden sind. Und dieser Junge hat sich dann mit seiner Schwester auf den Weg Richtung Deutschland gemacht. Dass er uns das erzählt hat, das hat erstmal sehr, sehr lange gedauert.
Denn, so interpretiert es Frank Heibild, der Schüler war doppelt traumatisiert. Durch den Überfall der Taliban und dadurch, dass er seine Schwester unterwegs auf der Flucht verloren hat. Er weiß bis heute nicht, ob sie noch lebt. Die Kindertagesstätte Edith Stein im Saalkamp, einem Stadtteil von Hannover.
Wir haben in jeder Gruppe 1 bis 2 Kinder, die Fluchterfahrung haben und die zum Teil auch auf der Flucht traumatische Erlebnisse gemacht haben müssen. Das merken wir am Verhalten der Kinder.
Gabriele Pigenschke, Leiterin der katholischen Kindertagesstätte, erinnert sich an eine Situation aus dem Jahr 2015 besonders gut. Eltern wollten ihr Kind, das auf der Flucht geboren worden war, zur Betreuung in die Krippe geben. Normalerweise dauert die Eingewöhnung 6 bis 8 Wochen.
Wo wir sehr darauf achten, was für Signale kommen vom Kind, können wir jetzt in der Eingewöhnung weitergehen oder sollten wir noch mal ein wenig warten, weil das Kind einfach da noch nicht mitkommt? Und bei diesem Kind haben wir die Erfahrung gemacht, es hat sich gewehrt. Also wenn die Erzieherin gefragt hat, wollen wir mal zum Wickeltisch gehen, hat es sofort geblockt und hat sich bei der Mama am Bein festgehalten.
Die Erzieherinnen bestanden darauf, dass immer auch der Vater oder die Mutter anwesend war. Für die Eltern ein Problem, denn sie wollten einen Sprachkurs belegen.
Da gab es auch Phasen, wo die Familie dann gesagt hat, ach, lassen Sie es doch einfach weinen, nehmen Sie es, das wird sich schon dran gewöhnen. Und wir haben gesagt, nein, das ist nicht gut. Ihr Kind hat vielleicht schon mal die Erfahrung gemacht, allein gelassen zu werden. Das ist nicht gut.
Ein 1/2 Jahr hat es gedauert, bis das Kind seine Eltern gehen lassen konnte. Es musste sich erst sicher fühlen, sagt Gabriele Pigenschke. Verlässliche Bezugspersonen und feste Alltagsrituale waren dafür entscheidend.
Dieses Kind ist dann ganz selbstverständlich in den Kindergarten, hat es gewechselt und fühlt sich hier wohl und kann jetzt hier die Sprache lernen und alle anderen Sachen. Aber vorher war es so damit beschäftigt, mit der Angst, dass die Mama oder der Papa geht, dass es sich gar nicht auf neue Sprache oder auf Lerninhalte einlassen konnte.
Was es heißt, durch schreckliche Erinnerungen und Ängste völlig blockiert zu sein, weiß auch Salina. Ihr Weg zur Heilung war ebenfalls lang, jahrelang. Salina ist nicht ihr richtiger Name und auch ihren Heimatort möchte die Frau Ende 30 nicht nennen.
Ich kam aus einem Krieg aus Russland, von einem kaukasischen Land. Ich hatte damals ein kleines Kind und Mann. Und wir waren beide jung und natürlich am Nacht war ich auch oft wach, plötzlich mit Schweiß. Und diese ganzen Emotionen, ich konnte nicht begreifen, was ist mit mir passiert, was ist mit meinem Volk passiert und so unterschiedliche Sachen, konnte ich nicht umschalten auf andere Sachen. Auf Leben, die läuft gerade. Und ja, dadurch kommt diese
Vergesslichkeit. Ich habe mein Portemonnaie mehrmals verloren und Ticket. Und das war die Sache, die ich vorher niemals gemacht habe. Und da dachte ich, ich brauche jemanden, der mich helfen kann, meine Emotionen und mich unter Kontrolle zu halten.
Salina fand Hilfe bei Refugio, dem Beratungszentrum für Flüchtlinge und Folteropfer in Bremen. Auf ihren ersten Termin musste sie allerdings ein Vierteljahr warten.
Und dann habe ich Frau Köste kennengelernt und wir haben lange Gespräche gehabt. Ich habe erst mal nicht verstanden, wie läuft diese Therapie und sowas echt. Das war für mich was Neues.
Gisela Köster arbeitet bei Refugio als Kunsttherapeutin. Sie sagt, Bilder beeinflussen uns und diese Eigenschaft wird in der Therapie genutzt.
Wir konzentrieren uns auf gute Bilder, weil sie uns positiv beeinflussen. Die schrecklichen Bilder haben die Menschen in sich, die aus Kriegen kommen. Die haben so viel gesehen und erlebt, was sie nächtlich verfolgt oder auch immer wieder täglich. Die haben sich sozusagen eingebrannt, die Bilder. Und darüber sind gute Erfahrungen, die ja auch als Bilder gespeichert sind, häufig verloren gegangen oder sind so verschüttet, dass man sie erst wieder suchen muss, wie so einen kleinen Schatz, den man wiederfindet.
Ich male immer Blumen. Es ist so, ich male immer Blumen, unterschiedliche Formen oder Ideen, aber immer Blumen, ja. Immer. Durch diese Kunsttherapie konnte ich mich umschalten auf Papier, auf Farbe, auf Schönheit der Farbe und Figur. Und langsam bin ich ausgeschaltet von dieser Lebenskrise, die ich gehabt habe, auf normale Leben.
Die Therapie soll Traumatisierte ins Hier und Jetzt holen. Es geht darum, Gefühle des Ausgeliefertseins und der Ohnmacht zu überwinden und Betroffene wieder handlungsfähig zu machen.
Ja, dass Menschen fähig sind, alleine ihren Alltag wieder zu meistern und auch mit mal unangenehmeren Situationen besser fertig zu werden, nicht sofort in Angst und Panik zu verfallen und vielleicht beruflich wieder tätig zu werden und auch wieder eigenes Geld zu verdienen. Denn viele sagen ja auch, ich will dem Staat hier ja nicht auf der Tasche liegen. Ich wäre ja froh, wenn ich was tun könnte. Sie möchten wieder in Würde leben und selbstständig ihr Schicksal weiterhin meistern.
In allen norddeutschen Bundesländern gibt es psychosoziale Zentren, die vernetzt sind mit niedergelassenen Psychiatern und Psychotherapeuten, mit Kliniken und anderen Hilfseinrichtungen. Alle Zentren haben aber das gleiche Problem. Die Klienten müssen meist monatelang auf eine Therapie warten. Und die ist nur dann sinnvoll, wenn Traumatisierte eine Bleibeperspektive haben. Wer in ständiger Angst vor Abschiebung lebt, kann in den Beratungsstellen immer nur kurzfristig stabilisiert werden. Manche suchen auch woanders Hilfe.
Die Moschee oder die Gemeinde ist eine Anlaufstelle für die Menschen. Also die wissen, das ist so eine Art Insel für sie. Man spricht deren Sprache, man kennt deren Kultur und so weiter. Und gerade auch halt, was Religiosität betrifft, dann suchen sie Unterstützung beim Imam.
Daniel Abdin ist Vorstandsvorsitzender der islamischen Al-Nur-Gemeinde im Hamburger Stadtteil St. Georg. Täglich kommen dorthin auch Flüchtlinge zur Seelsorge. Die Gemeinde verweist zwar auf die Beratungsstellen, sie versucht aber auch selbst zu helfen, sagt Imam Samir El-Rajab.
Unsere Möglichkeiten sind bescheiden. Wir versuchen, Traumatisierte in das Gemeindeleben einzubinden. Im Ramadan zum Beispiel zelebrieren wir jeden Abend gemeinsam das Fastenbrechen, damit sie sich nicht alleine fühlen, sondern gestärkt durch die Gemeinde. Wir organisieren Projekte oder feiern für die Kinder, fahren mit den Familien zur Hagenbecks Tierpark. Also, wir versuchen, die Menschen aus ihrer Isolation herauszuholen, damit ihre Gedanken nicht immer nur um die schrecklichen Erlebnisse kreisen.
Selbst wenn der Asylantrag abgelehnt ist, bleiben viele Flüchtlinge hier. Die Aufnahmegesellschaft sollte deshalb auch ihre Traumatisierungen ernst nehmen, fordert Ricarda Müller, Psychotherapeutin beim Hamburger Verein SEGEMI. Das Kürzel steht für seelische Gesundheit, Migration und Flucht.
Wenn Sie sich vorstellen, der Vater, die Mutter, Großeltern haben eine nicht verarbeitete Traumatisierung. Das hat sowohl auf diesen Menschen selber Einfluss als auch auf das familiäre Umfeld. Wenn der Vater viel trinkt oder die Mutter einfach überhaupt keine Nerven hat, also bei jeder Kleinigkeit sozusagen schreit oder weint oder sich zurückzieht, das hat Einfluss auf die Kinder und das gesamte Familienleben und schwächt die Kinder in ihrer Möglichkeit der Entwicklung. Sie haben keine Vorbilder für die Bewältigung von Schwierigkeiten, weil die Eltern selber ja an ihre Grenzen gekommen sind.
Und es gibt offenbar einen weiteren Weg, das Trauma von einer Generation an die nächste weiterzugeben.
Da ist die Forschung gerade sehr aktiv zu prüfen, dass diese Stressoren, die durch ein Trauma hervorgerufen werden, Veränderungen in unserem Körper hervorrufen. Und bestimmte Veränderungen können genetisch weitergegeben werden. Das heißt noch nicht, dass sozusagen das Kind direkt ein Trauma hat, sondern die Voraussetzungen, mit Belastung fertig zu werden, sind einfach reduzierter. Das heißt, wenn dieses Kind selber in Situationen kommt, die belastend sind, hat es geringere Möglichkeiten oder kann geringere Möglichkeiten haben, mit den Belastungen umzugehen.
Die politischen Signale zum Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen sind dennoch sehr unterschiedlich. Die Hamburger Bürgerschaft etwa hat 200.000 Euro allein dafür zur Verfügung gestellt, dass Segemi einen Sprachmittlerpool aufbaut. Auch niedergelassene Therapeuten können kostenfrei auf die Dolmetscher zurückgreifen.
Ansonsten ist es letztlich eine Farce. Die Krankenkassen würden Therapie zahlen, aber es ist ganz klar, ohne Sprachmittler kann Therapie einfach nicht stattfinden. Unser Instrument ist nun einmal die Sprache und ohne die geht es nicht.
In Mecklenburg-Vorpommern hingegen hinterfragt die AfD lautstark jeden Euro, der für die Flüchtlingshilfe ausgegeben wird. Und auch Behörden in Deutschland tun nicht immer das, was im Umgang mit Traumatisierten notwendig wäre, kritisiert Annika Smith, Sozialarbeiterin bei der Reformierten Kirche in Leer. Jedes Amt, jede Einrichtung befrage die Asylsuchenden nach dem Grund ihrer Flucht.
Und erst dann müssen sie es eigentlich den Menschen erzählen, für die es wirklich wichtig ist, nämlich dem BAMF. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, da ist das Interview und die entscheiden dann am Ende darüber, ob Asyl gewährt wird oder nicht. Bis dato haben diese jungen Menschen aber ihre Geschichte bis zu 6 oder 7 Mal erzählen müssen. Das kann natürlich zu einer Retraumatisierung führen und vor allen Dingen führt das zu einem, ich sag mal, Abstumpfen, die Geschichte einfach runterrattern. Und dieses Runterrattern betitelt das BAMF dann in Negativbescheiden ganz gerne auch als Unglaubwürdigkeit. Denn wer so Schlimmes erlebt hätte, müsste doch emotional sein.
Die engagierten Helfer beobachten mit Sorge, dass der Ton gegenüber Flüchtlingen rauer wird. Zum Beispiel auch beim Thema Familiennachzug. Gisela Pentecker vom Netzwerk Traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen zieht Parallelen zur deutschen Geschichte.
Ich finde, wir sehen jetzt Muster, die wir aus dem Dritten Reich kennen, dass Menschen wieder als Gruppe stigmatisiert werden, bezeichnet werden. Die jungen Muslime, die sich radikalisieren, die Leute, die Sozialschmarotzer sind, die also kommen, in unsere Sozialsysteme einwandern. Und immer wenn man Menschen in solche Gruppen einteilt, so ist das damals auch gelaufen, dann kann man was mit denen machen. Dann kann man sie ausgrenzen, wegschicken und Schlimmeres.
Geflüchtete aus anderen Kulturen zu integrieren, erfordert Zeit, Kraft und Geld. Das gilt einmal mehr, wenn Flüchtlinge traumatisiert sind. Aber man kann diese Aufgabe meistern, meint Schulsozialpädagoge Frank Heibelt.
Anfangs hatten wir Respekt vor der Arbeit. Es war eine ganz neue Herausforderung auch für die Schulsozialarbeit. Und mittlerweile ist das zur Routine geworden. Es ist ein Teil, eine Arbeit von vielen.
Normalität ist auch für Salina eingekehrt. Die seelischen Wunden sind verheilt. Narben werden zwar immer bleiben. Die Kriegserlebnisse sind Teil ihres Lebens. Aber sie beherrschen den Alltag nicht mehr. Salina ist angekommen in der neuen Heimat Norddeutschland.
Zurzeit, ich ziehe 2 Kinder auf, allein. Die sind schon Jugendliche. Ich habe feste Arbeitsstelle. Und für mich ist wichtig, diese 2 Kinder aufziehen, dass sie um sich selber kümmern können. Und für mich ist wichtig nicht nur, dass sie sich ernähren können und sie ihren eigenen Platz in Gesellschaft finden, sondern dass sie auch gute Leute sind. Wie es wird, Gott weiß. Aber das ist mindestens, was ich wünsche.
Neue Heimat Norddeutschland. Hilfe für traumatisierte Flüchtlinge. Sie hörten eine Sendung von Brigitte Lehnhoff. Technik Katrin Nebe, Produktion Rita Klostermann, Redaktion Jan Ehlert. Sie finden diesen Beitrag ab sofort in der Mediathek über ndr.de/info.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.